Köpfe wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1007. Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich sage euch eins, in wohl kaum einer anderen Stadt als Berlin ist die jüngste deutsche Geschichte so plastisch und interessant ablesbar. Wir waren am Wochenende genau aus diesem Grunde in Berlin, denn es ist uns gelungen, das Objekt 17-5001, den sogenannten Honecker-Bunker, zu besichtigen. Ich habe das im Spiegel gelesen, dass die Möglichkeit für kurze Zeit besteht, nämlich nur August bis Oktober 2008. Habe mich dann direkt da auf die Homepage begeben, die ihr übrigens auch auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage verlinkt seht, und habe eine Tour gebucht. Es ist unglaublich interessant, aber da kommen wir gleich noch dazu. Jedenfalls sollte in diesem Bunker der Nationale Verteidigungsrat, das war also eine Art Notregierung der DDR, im Falle des Falles ja die Armee befehligen können. Fragt sich zwar, wenn es einen atomaren Schlag gegeben hätte, wen die im Bunker dann noch befehligen wollten, weil die Armee wäre dann sicherlich weg gewesen. Aber das steht jetzt gar nicht zur Debatte, sondern das Objekt selbst. Und dieser Bunker ist wohl das größte und modernste dieser Art, was es weltweit überhaupt zur damaligen Zeit gegeben hat. Denn dieses Objekt ist 65 mal 50 Meter in den Abmessungen, geht über drei Stockwerke, befindet sich hinter 85.000 Tonnen Beton versteckt, also eine dicke Schutzhülle drum, im Erdreich in der Nähe von Berlin, nämlich nahe der Gemeinde Prenden. Ja, wie man spricht, Prenden. Und dieses Ding sollte gegen allerlei gewappnet sein. Denn was passiert denn eigentlich bei so einem Angriff? Also sind es chemische oder biologische Kampfstoffe, muss natürlich die Luft ganz besonders gefiltert sein. Das ist das eine. Aber im Falle eines atomaren Schlages gibt es ja viele Dinge, die da an tödlichen Ereignissen passieren. Zum einen gibt es eine Druckwelle. Der kann man natürlich ausweichen, indem man den Bunker unter die Erde baut. Dann gibt es aber auch eine seismische Welle, ein durch den Druck ausgelöstes Erdbeben. Und das hätte tödlich enden können, wäre dieser Bunker nicht so genial konstruiert gewesen. Kommen wir später drauf. Von der schieren Größe könnt ihr euch am ehesten ein Bild machen, wenn ihr euch vorstellt, dass 28.000 LKW-Ladungen Erdreich abtransportiert werden mussten, um Platz für dieses 280 Millionen DDR-Mark teure Objekt zu schaffen, welches der obersten Geheimhaltung unterlag. Man kann davon ausgehen, dass nicht mal die westlichen Geheimdienste wussten, dass sich in der Nähe von Prenden dieser Befehlsstand des Nationalen Verteidigungsrates mit Erich Honecker an der Spitze befunden hat. Es stehen dann noch ein paar andere Objekte drumherum für die Stabsstelle und weitere Funktionsgebäude. Die sind alle auf diesem Gelände in der Nähe von Prenden zu finden. Wenn ihr auf die www.bunker5001.com Homepage geht, könnt ihr natürlich auch genau sehen, wie das da alles angeordnet ist. Das Bauwerk selbst ist verrückt. Aus so viel Beton, 35.000 Kubikmeter insgesamt, und die Betonierung, die ist so erfolgt, dass dieser Beton niemals aushärtete während der Betonierungsphase, sondern es kam immer frischer auf frischen Beton, denn nur so bindet er ideal miteinander ab und bildet einen Betonkubus, der quasi fast unzerstörbar ist. Denn im Falle des Impacts, also dieser seismischen Welle, hätte es das Gebäude vielleicht bis zu 35 cm in einem Ruck und in einem Bruchteil einer Sekunde verschoben, und das hätte dabei nicht kaputt gehen dürfen. Aber um den darin befindlichen Menschen und empfindlichen Anlagen einen weiteren Schutz zu gewähren, wurden im Bunker selbst nochmal einzelne Räume an Stahlseilen aufgehängt, die in Stickstoffpuffern mündeten, die schon mal diesen Druck da abfederten auf ein Zehntel, und dann hätte es quasi diesen gesamten Bunker um bis zu 40 cm zwar versetzt, aber die innen im Bunker frei hängenden inneren Räume, die wären quasi durch die Masseträgheit erstmal stehen geblieben und nur stark gedämpft hätten sie dann ausschwingen können. Das heißt, die darin befindlichen Menschen bis zu 400 hätten überlebt. Und wie sie überlebt hätten, das möchte man sich am besten gar nicht ausmalen. Der Bunker, der wäre normal betreten worden, aber bis zu 50 Nachzügler hätten in einem äußerst aufwendigen Verfahren noch zusätzlich in diesen Bunker hineingekonnt. Mit einer Dekontaminierung in Kaltduschen, damit sich die Poren verschließen, chemische Kampfstoffe nicht weiter eindringen können. Die Leute hätten sich selbst Blut ziehen müssen und in eine Labordurchreiche reichen müssen, damit man dann überprüfen hätte können, ob sie clean sind, hätten sich dann einen Armee-Trainingsanzug aus dem Schrank genommen und hätten in den Bunker hineingedurft. Und dieser Bunker, der kannte drei Betriebsarten. Eigentlich vier, aber ich sag mal die Betriebsart 0. Alles ist ausgeschaltet, mal nicht mitgerechnet. Im Standardfall wäre der Bunker in Betriebsbereitschaft, in Gefechtsbereitschaft gewesen. Das ist die sogenannte Stufe 1. Die Luft von außen wäre leicht gefiltert worden. Wasser und Strom hätte man von außen bezogen. Das heißt also, dieser Bunker wäre im Regelfall immer mit außen verbunden gewesen, was die Versorgungsmedien anbelangt. In der Stufe 2, die nur bei Übungen mal genommen worden ist, wäre schon die Alarmbereitschaft ausgelöst worden. Die Türen wären verriegelt gewesen. Die Luft von außen wäre schon stark gefiltert worden. Also nicht wie in Gefechtsbereitschaft einfach ein bisschen ein paar Insekten rausgefiltert. Nein, die Luft wäre stark gefiltert worden gegen die sogenannten ABC-Stoffe. Das heißt also biologische und chemische Kampfstoffe hätte man herausgefiltert. Wasser wäre bereits aus einem internen Brunnen bezogen worden. Ja, die hatten eine irre Wasserversorgungsanlage, aber das war nicht alles. Den Strom hätte man noch von außen bezogen. Und in der Stufe 3, die sich automatisch eingeschaltet hätte, wäre es zu einem Beschuss mit Kernwaffen der DDR gekommen. Also wäre die DDR mit Kernwaffen beschossen worden, so muss man sagen. Hätten an der Oberfläche untergebrachte Sensoren 350 an der Zahl eine Automatik in Gang gesetzt, die aus der Sowjetunion stammte, und innerhalb von Sekunden wäre diese Stufe 3 aktiviert worden. Das heißt, der Bunker wäre vollständig hermetisiert worden. Es gäbe kein Rein und Raus mehr. Man wäre für 36 Stunden da drin autark gewesen. Das heißt, selbst die Atemluft wurde innerhalb des Bunkers aufbereitet durch spezielle russische Filter, die in eine Flüssigkeit getränkt worden sind, die dann dieses ausgeatmete Kohlendioxid wieder in Sauerstoff und Kohlenstoff aufgespalten hätten. Unter anderem, man hätte das Wasser von innen bezogen, aus inneren Zisternen. Man hätte den Strom selbst erzeugt und auch die Luft von innen, sagt die schon, zusätzlich noch aus Tanks bezogen, denn im Bunker herrschte ständig ein leichter Überdruck, damit eben von außen auch keine Stoffe eindringen können, selbst wenn irgendwas mal leckgeschlagen wäre. Das heißt also, auch ein hochaufwendiges Stromerzeugungssystem befand sich in diesem Wahnsinnsbunker. Und noch dazu natürlich die Wasseraufbereitung. Ein Feuerlöschsystem, denn der größte Feind ist nämlich von innen, Ausbrechen des Feuers. Deswegen gab es verschiedene Löschsysteme. Unglaublich, was da unter der Erde verbaut worden ist. Das war damals das modernste vom Modernen. Auch eine riesige Telefonvermittlungsanlage befand sich darin, denn es sollten Personenbewegungen im Gebäude unbedingt vermieden werden. Man hätte also von Zimmer zu Zimmer eher angerufen, als dass man mal ein Stockwerk höher gelaufen wäre. Das alles hat sich die DDR-Führung bzw. der Nationale Verteidigungsrat gegönnt. Und ich kann nicht alles erzählen, was man in diesem Bunker erlebt. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr ein Interesse an dieser sehr lebendigen Geschichte habt, fahrt einfach nach Prenten. Ihr findet alle Angaben auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage, unter anderem auch den Link, wo ihr euch anmelden könnt. Schaut's euch an. Ich würde mal sagen, man hat keine Chance. Wenn man nicht angemeldet ist, braucht man gar nicht erst hinfahren, aber keine Regel ohne Ausnahme. Als wir da waren auch zwei Personen, die nicht angemeldet waren, die sind somit reingehuscht. Kostete 20 Euro die Führung, Aber es gibt unterschiedliche Führungen. Ja, es gibt auch eine Tough Guy Tour, die geht wesentlich länger als die Tour, die wir gemacht haben. Da könnt ihr wirklich noch ganz andere Sachen sehen. Schaut es euch auf der Homepage gerne mal an, wenn ihr interessiert seid. Ich kann nur sagen, es ist unendlich interessant. Ich habe den Kamerachip voll fotografiert, aber aus rechtlichen Gründen darf man keine selbstgemachten Bilder irgendwo im Internet veröffentlichen, da diese dem Copyright unterlegen. Glücklicherweise ist es mir gelungen, ich habe da mit zwei Verantwortlichen von diesem Bunkerverein, die dieses Bauwerk derzeit betreuen, gesprochen und die haben mir erlaubt, ein einziges Foto auf der Homepage zu veröffentlichen, was ich natürlich auch sehr gerne mache, deswegen schaut es euch unter www.nachtzugnachhamburg.de gerne einmal an. Und was passiert eigentlich mit den ganzen Eintrittsgeldern? Ja, es gibt ja also diesen Verein, der das professionell verwaltet, der Eintrittsgelder einnimmt und natürlich auch die Führer bereitstellt. Man kann sich im Bunker also nicht frei bewegen, sondern jede Gruppe wird von zwei Führern, einer läuft vorne weg, einer hinterher, durch das Objekt begleitet. Es wird wirklich sehr, sehr viel erklärt, sehr, 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 sehr viel. Von der Küche angefangen, über die sanitären Anlagen, alles, wirklich alles, was in diesem Bunker zum Leben und Überleben benötigt wurde, kann man da besichtigen. Und diese Eintrittsgelder werden verwendet, um nach dem Oktober diesen Bunker für immer zu verschließen. Die Zeit drängt also ein bisschen. Wenn ihr ernsthaft interessiert seid, dann müsst ihr schnell handeln und euch diesen Bunker noch anschauen. Ja, dass es lohnt, hatte ich, glaube ich, jetzt schon mindestens 20 Mal erwähnt. Aber ich bin immer noch völlig begeistert, muss ich wirklich sagen. So viel Geschichte zum Anfassen, so beeindruckend dargeboten, das findet sich nicht alle Tage. Aber Näheres, wie gesagt, auf der Homepage. Ja, und was haben wir anschließend gemacht, nachdem wir diesen Bunker verlassen hatten, hat uns das Thema DDR noch ein bisschen weiter verfolgt, denn Prenten befindet sich sicher nicht ganz zufällig in der Nähe von Wandlitz, da wo die ehemalige DDR-Führung gelebt hat. Und da haben wir uns gedacht, fahren wir einfach mal vorbei und gucken uns an, wo Honecker und die restlichen Verbrecher alle gelebt haben. Und das alles ist in der Waldsiedlung in Wandlitz, aber nicht mehr so leicht zu finden. Man braucht auf jeden Fall ein paar Einheimische, die man erstmal fragen muss, wie man da genau hinkommt. Und dann stellt man fest, wenn man auf das Gelände kommt, dieses Gelände gehört heute der Brandenburg-Klinik. Ja, eine Klinik, ich weiß nicht, was die für Krankheiten da kurieren, aber die ehemaligen Wohnhäuser der DDR-Regierungsmitglieder sind in diesen Klinikbetrieb mit einbezogen. Und wir sind dann da auch so ein bisschen hilflos langgelaufen, weil so richtig dranstehen an den jeweiligen Häusern tut es nicht, wer wo gewohnt hat. Und da kam uns eine Truppe auffällig gekleideter älterer Herren zu Hilfe. Die sind da gerade langgelaufen und ich habe die einfach angesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, wissen Sie zufällig, wo hier der Honecker gewohnt hat? Und dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen. Das war ein Geschichtsfreundeverein, der sich dieses Gelände ebenfalls auch gerade angeschaut hat. Und die hatten einen Plan dabei. Ja, den Übersichtsplan, welche Person wo wohnte und auch mit den alten und neuen Hausnummern. Denn die Hausnummern sind geändert worden von damals zu heute. Und so verliert man komplett den Überblick, wenn man nicht diesen Plan hat, der jetzt bei mir hier zu Hause glücklicherweise auch liegt. Falls den also mal jemand haben möchte von den Nachtzug nach Hamburg hören, kann ich euch den zukommen lassen. Da steht wirklich schwarz auf weiß, wo hat Honecker gewohnt, wo hat Mielke gewohnt. Das sind die zwei, ich sag mal, prominentesten Verbrecher aus der ehemaligen DDR-Regierung. Die anderen, Willi Stoff, Horst Sindermann, Hermann Axen, Egon Krenz, kennt vielleicht nicht jeder, aber die haben auch alle da gewohnt. Und so sind wir durch diesen Zufall, dass wir dieser Truppe da begegnet sind, an diesen Plan rangekommen und konnten uns das angucken. Und ich kann euch eins sagen, glamourös ist was anderes. Es war sicher auch erklärtes Ziel der DDR-Regierung, nicht zu abgehoben zu wohnen, um zu zeigen, hey, wir sind auch ganz einfache Leute aus dem Volk, ja, aber gut, ein bisschen exklusiver natürlich die Lage, weil es in dem Waldgebiet liegt und sehr, sehr schön von der Anlage ist, aber die Häuser selber, Leute, also da wohnt heute jeder Millionär besser, würde ich mal behaupten, als diese ollen Dinger. Und wir haben uns auch das Gartenhaus angeguckt, wo Erich Honecker immer seine Reden geübt hat. Ja, dazu ist er mal ins Gartenhaus gegangen, in Bretterverschlag mehr oder weniger. Also wirklich nichts Tolles. Man stellt sich es immer schöner vor, als es dann tatsächlich ist. Aber man sollte es vielleicht mal gesehen haben. Ja, viel Informationen heute. Ein sehr, sehr langer Podcast. Bei 14 Minuten 55 höre ich jetzt auch schon auf, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Würde mich freuen, wenn ihr auf der Homepage von www.bunker5001.com zufällig eine Tour buchen solltet und dort gewesen seid, wenn ihr mir darüber mal kurz eine E-Mail hinterlasst, wie es denn gewesen ist. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.